Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Es ist das große Ziel der europäischen Energiewende, die flächendeckende Elektromobilität. Ein Baustein dafür könnten auch günstige E-Autos aus China sein, doch die gefährden anscheinend den Umsatz auch etwa der deutschen Autobauer. Die EU-Kommission hat deshalb Strafzölle auf bestimmte Elektroautos aus der Volksrepublik angekündigt. Ab Donnerstag sollen sie gelten, wenn vorher keine Einigung erzielt wird, und die Auswirkungen könnten weitreichend sein. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Herr Eisenkopf, die EU-Zölle auf chinesische E-Autos, die sollen für bestimmte Hersteller gelten und auch in der Höhe variieren. Was genau plant die EU-Kommission?
Es handelt sich um sogenannte Ausgleichszölle, die erhoben werden dürfen, auch nach dem Welthandelsregime, nach dem WTO-Regime, für Subventionen, wenn nachgewiesen werden kann durch eine entsprechende Untersuchung, dass diese Subventionen den Wettbewerb verzerren und den Markt in dem Zielland, wo die Autos eben hingehen, behindern. Man hat hier Zölle in Planung, die gehen also von 17,4% sind es für BYD, also den Elektrohersteller Build Your Dreams, bis zu 38% für SAIC, das ist ein staatlich dominierter Elektroautohersteller, also eine große Spannbreite. Im Prinzip würden für alle anderen, auch für deutsche und amerikanische Hersteller dort 21% gelten, und man muss sehen, das kommt on top. Wir haben ja schon grundsätzlich auch einen Einfuhrzoll von 10% auf chinesische Elektroautos.
Also der Hintergrund ist laut EU, dass die chinesischen Autobauer in der Volksrepublik subventioniert werden, darum ihre Fahrzeuge günstiger anbieten können. Das schadet eben laut EU-Kommission wiederum den Herstellern in Europa. Wie reagieren diese denn auf die angekündigten Strafzölle?
Die Strafzölle sind zunächst mal für die beruhigend, weil sie ihr eigenes Geschäft ja doch ein bisschen absichern, dass in diesen Marktsegmenten, wo die Chinesen unterwegs sind, der Wettbewerbsdruck nicht gar so schnell steigt oder existenzgefährdend wird. Aber es kommt natürlich im nächsten Moment sofort die Angst vor chinesischen Gegenmaßnahmen. Da gab es ja die Drohung, dass man also 25% pauschal auf Einfuhren von europäischen Autoherstellern als Gegenmaßnahme, als Retorsionsmaßnahme einführt. Und das treibt natürlich den Automobilmanagern den Schweiß auf die Stirne. Wir haben es auch gesehen, als das diskutiert wurde, sind also die Kurse der großen Hersteller, speziell VW, aber auch der Premiumhersteller, massiv abgesackt. Also da ist ordentlich Angst mittlerweile da, dass es in einen Autohandelskrieg sich entwickeln könnte und man entsprechend dann insgesamt nur Verlierer hat.
Inwieweit sind denn auch die deutschen Autobauer betroffen, die eben ausschließlich in China produzieren, wie etwa BMW mit dem iX3? Die sind ja auch von den Zöllen dann betroffen.
Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Es betrifft eben alle Hersteller. Das betrifft, das wird immer wieder genannt, zum Beispiel BMW mit seiner Produktion dieses Modells iX3. Und dieses Modell würde dann auch einen Einfuhrzoll, wenn ich richtig informiert bin, von 21% erhoben. Aber das gilt auch für Tesla zum Beispiel. Die haben ja ihre Gigafactory in Shanghai, die ja sozusagen ein zentraler Baustein ihrer Expansionsstrategie ist und auch nach Europa liefert. Und dort haben sie auch dann die 21%, die dann on top draufgeschlagen würden.
Nun lesen wir in den deutschen Medien natürlich die Reaktion beispielsweise von VW, von BMW, eben den deutschen Autobauern. Machen wir das Feld mal weiter. Wie haben denn Autobauer beispielsweise aus Frankreich wie Renault oder Peugeot auf diese Zölle reagiert?
Da muss man vielleicht etwas ausholen an der Stelle. Das Ganze ist ja ein Projekt der EU-Kommission, von dem die deutsche Automobilindustrie wenig begeistert ist, die französische und teilweise die spanische Automobilindustrie aber sehr begeistert ist. Also, die Franzosen zum Beispiel haben ja keinen wirklich nennenswerten Export nach China. Das heißt, das müsste man auch nochmal besprechen. Die deutschen Hersteller sind da in hohem Maße abhängig vom Export nach China, insbesondere im Hinblick auf ihre Premium-Produkte, mit denen man dann auch sehr viel Geld verdienen kann dort. Das gibt's bei den Franzosen nicht. Und die suchen natürlich gerne, das ist ja auch eine gewisse Tradition in der französischen Wirtschaftspolitik, dass der Staat sie schützt eben hier vor einem unliebsamen Wettbewerber. Und die sind da ganz happy.
Welchen Stellenwert hat das China-Geschäft für die deutschen Autohersteller?
Das ist je nach Marke unterschiedlich. Man muss sich auch die genauen Strukturen natürlich anschauen. Man kann so roundabout sagen, dass von den in Deutschland produzierten Autos etwa 3/4, also 3 von 4 Autos in den Export gehen. Das ist natürlich nicht nur China, das sind andere europäische Staaten, das ist auch die USA oder der Rest von Asien. Aber China speziell, ja, größenordnungsmäßig reden wir ungefähr über 1/3 der Mengen, also der Produktion, des Umsatzes, aber auch der Gewinne. Der Anteil der Gewinne sind teilweise noch höher. Den höchsten Anteil hat VW, da muss man aber wiederum sehen, VW macht ungefähr 50% seiner globalen Umsätze in China, aber ein Großteil davon, also überwiegenden Teil davon, wird vor Ort in China produziert. Also das sind weltweite Produktionsverbünde, wo es dann detail sehr schwierig wird, auch hier die genauen Strukturen von außen her zu evaluieren.
Dann fragen wir doch mal den Wirtschaftswissenschaftler, sind die Strafzölle auf chinesische E-Autos, wenn sie denn so kommen, aus Ihrer Sicht wirtschaftlich sinnvoll?
Das muss man an dem Kriterienkatalog messen, den man sich selbst setzt oder den man vorgelegt bekommen hat. Grundsätzlich aus der Sicht der Außenhandelstheorie, der Ökonomie sind Zölle in der Form natürlich immer schädlich für den Handel und damit schädlich für den Wohlstand. Das heißt, eigentlich sollte man das nicht machen. Etwas anderes ist, wenn man eben hier im Bereich der strategischen Handelspolitik unterwegs ist und sagt, naja, China ist für uns sozusagen ein großes Problem in der globalen Wirtschaft und wir müssen die Aktivitäten von China eindämmen. Ich glaube aber nicht, dass das hier das ideale Instrument ist. Am Ende des Tages muss man ja ganz nüchtern erstmal sehen, was passiert hier, wenn Sie chinesische Autos auf dem europäischen und ich beziehe mich jetzt mal speziell auf den deutschen Markt teurer machen durch einen solchen Zoll, dann nehmen sie ja sozusagen deutschen Autokäufern, die gerne vielleicht ein günstiges Elektroauto kaufen wollen, hier Geld weg. Also die müssen mehr zahlen, sie greifen denen in die Tasche und das ist der unmittelbare Effekt. Und ob das irgendwie die Hersteller schützt und die Arbeitsplätze bei den deutschen Herstellern schützt, ja, da haben sie also 24 Wenn und Abers dazwischen.
China hat seine E-Auto-Industrie zwischen 2009 und 2023 mit insgesamt 230 Milliarden Dollar unterstützt, wobei die Hilfen auch in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Kommen eigentlich auch deutsche Autobauer in China in den Genuss von Förderungen seitens der chinesischen Regierung?
Man muss sich anschauen, wo überall dort gefördert wurde und was dort auch gemacht wurde. Grundsätzlich hat China irgendwann erkannt, sie wollten natürlich auch in der Automobilindustrie ein wichtiger Player werden. Und irgendwann haben sie erkannt, dass das mit dem Verbrennungsmotor nicht funktioniert. Sie haben ja früher die ausländischen Unternehmen ins Land gelassen. Die mussten dann über Joint Ventures dort produzieren. Man hat dann das Wissen, das Know-how versucht abzugreifen, auch von den Zulieferern. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt gibt's eine neue Technologie und da fremdeln die anderen mit. Das wollen die eigentlich gar nicht so gerne. Das machen wir jetzt sozusagen hier zu unserem Projekt. Das nehmen wir in den Fokus, die Elektroautos, die Elektromobilität und hat das dann massiv gefördert auf verschiedensten Ebenen. Das geht dann also von günstigen Krediten für Firmen, von Abnahmegarantien, das also bevorzugt wird bei der öffentlichen Beschaffung, von Förderung und Subventionierung von Rohstoffprojekten bis hin zu Kaufsubventionen. Wenn man jetzt die Kaufsubventionen zum Beispiel anschaut, dann profitieren davon natürlich auch die europäischen Hersteller, wenn sie dort vor Ort produzieren und ein Fahrzeug verkaufen. Die anderen Dinge, das ist eine diffuse Sache, da kann ich jetzt ganz konkret auch nur wenig zu sagen, weil da der Mantel des Schweigens drüber gedeckt wird, aber ich würde vermuten, dass das dann noch eher eine chinesische Sache bleibt.
Die Chinesen haben jedenfalls angekündigt, einen Handelskrieg zu vermeiden. Man möchte gerne mit der EU verhandeln. Mit den USA, da gibt es ja bereits diesen Handelskrieg. Dort hat man sogar Zölle auf chinesische E-Autos von 100% erhoben. Wie könnte denn Ihrer Meinung nach jetzt eine Lösung aussehen? Welche Optionen liegen da auf dem Tisch?
Da gibt es verschiedene Lösungsvorschläge. Bundeskanzler Scholz hat ja zum Beispiel einen ins Gespräch gebracht, dass man also gleich hohe Zölle auf beiden Seiten erhebt. Ich glaube, das wurde gleich von der EU-Kommission abgebügelt. Da möchte man nicht hin, weil man sagt, ja, es geht ja darum, Subventionen irgendwie auszugleichen und das wird dadurch nicht abgebildet. Man könnte natürlich auch, das war ein Vorschlag, Mindestpreise festsetzen. Das heißt, die chinesischen Fahrzeuge werden für einen Mindestpreis in Europa verkauft. Das ist natürlich die dümmste Maßnahme, die man sich vorstellen kann, weil dann natürlich der Gewinn in den Taschen der Chinesen bleibt. Die machen heute supernormal profits, also massive Gewinne mit den Autos, die sie in Europa verkaufen im Vergleich zu ihrem Heimatmarkt. Und wenn man denen dann noch zugesteht, okay, ihr dürft die hier zu diesen hohen Preisen verkaufen, dann zieht man also den deutschen Konsumenten, europäischen Konsumenten das Geld aus der Tasche und leitet es in die chinesischen. Also das ist auch keine Möglichkeit. Ansonsten sehe ich einfach nur die Option, dass man zur Besinnung kommt und vielleicht seitens der EU einen Gang zurückschaltet. Am langen Ende wird man ja den Aufstieg der chinesischen Automobilindustrie in diesem Bereich nicht verhindern können. Wenn man selbst sich unter Druck setzt und sagt, wir wollen all electric, ja, also es soll die Zukunft der Mobilität ausschließlich elektrisch sein und dann kommt jemand daher und bietet günstige Fahrzeuge an, ja, dann ist das irgendwie nicht konsistent, die Politik, wenn man sagt, naja, das machen wir aber jetzt teurer, eure Autos wollen wir nicht. Also im Prinzip liegt aus meiner Sicht der schwarze Peter bei der Kommission hier vielleicht ein bisschen zurückzurudern.
Abschließend, Herr Eisenkopf, immer wieder heißt es ja, die deutsche Automobilindustrie hat die E-Mobilität verschlafen. Könnte sich Deutschland mit diesen Strafzöllen eventuell auch Zeit erkaufen oder kann China ohnehin in dem Feld nicht mehr eingeholt werden?
Wenn man an der Stelle die Kostenstrukturen betrachtet, die wir in Europa haben, was zum Beispiel Energiekosten angeht oder auch Beschaffungskosten für Rohstoffe, dann ist China an der Stelle schlicht nicht einholbar. Wir müssen ja schauen, dass sich die Kostenstrukturen gegenüber dem Verbrennungsmotor deutlich geändert haben. Aktuell reden wir darüber, dass ca. 40% des Preises eines Fahrzeugs oder Wertschöpfung auf die Batterie entfallen. Und das ist etwas, was eben sehr energieintensiv produziert wird und wo sie die entsprechenden Rohstoffe brauchen. Und ja, beides haben wir in Europa nicht. Wir haben weder die Rohstoffe noch haben wir, speziell in Deutschland, Frankreich sieht es vielleicht nur anders aus mit den schönen Atomkraftwerken. In Deutschland haben wir keine günstige Energie, keine Rohstoffe. Also das heißt, an der Stelle sind wir ohnehin nicht in der Lage, den Wettbewerb der Chinesen Paroli zu bieten.
Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihre Fragen.